Ich war vor ungefähr einem Monat auf der FIUKO, ich glaube heute vor 4 Wochen war es. Die FIUKO, ich habe noch ein Armband, das ist die Pfingstjugendkonferenz vom Forum Wiedenest, wo einfach Jugendliche zusammenkommen und ja, Gott anbeten, über Gott hören. Genau, ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit. Irgendwie gab es aber eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Wir haben sehr oft in Liedern gesungen: Heilig, 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 Gott, du bist heilig. Und irgendwie wurde nie so richtig erklärt, was das bedeutet. Was bedeutet dieses Wort heilig? Und da sind so, keine Ahnung, 2500 Leute, die richtig abgehen und feiern und singen heilig. Aber ich hatte so das Gefühl, man singt es zwar, man kennt dieses Wort, irgendwie hat man wahrscheinlich auch eine Verbindung damit, weiß oder hat so ein Gefühl, was das beschreiben soll, aber so richtig, was dahinter steckt, vielleicht nicht immer. Und es wurde einfach nie erklärt und das hat mich ein bisschen gestört. Und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen meine Probleme mit diesem Wort. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es nicht so einfach zu verstehen ist und weiß gar nicht so genau, was es bedeutet. Und habe so das Gefühl, manchmal trennt uns das von Gott oder verhindert das unsere Gemeinschaft mit ihm, weil Gott so heilig ist und wir irgendwie nicht da reinpassen. Ist es vielleicht auch ein bisschen beängstigend oder kann es irgendwie auch was Schönes, was Heilsames sein? Habe ich mich gefragt und deswegen habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Genau, das Wort Heiligkeit bzw. heilig kommt besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament immer wieder vor. Ich habe es mal beim Bible-Server eingegeben, einfach gesucht und da kommen ungefähr 1000 Treffer. Also es ist wirklich ein Wort, was sehr präsent ist in der ganzen Bibel. Und dabei hat es einfach ein paar unterschiedliche Grundbedeutungen, die ich erstmal so erklären möchte. Genau, erstmal bedeutet der Begriff heilig, dass jemand oder etwas irgendwie abgesondert besonders ist, dass es irgendwie nicht normal ist, dass es irgendwie nicht von dieser Erde ist oder dass gerade im Hinblick auf Gott bedeutet es, dass Gott einzigartig ist, betont voll seine Besonderheit und dass er sich unterscheidet von allem, was wir kennen, von allem, was wir uns vorstellen können, dass er vor allem da war, dass er die Grundlage von allem ist und eben auch, dass er die Quelle allen Lebens ist, weil er vor allem da war, einzigartig ist, besonders ist. Als zweites gibt es noch die Bedeutung, dass Dinge, Zeiten, Orte oder Personen irgendwie als heilig beschrieben werden. Damit wird auch betont, dass sie irgendwie abgesondert sind, nicht in dieses normale Schema passen, dass sie besonders bedeutsam sind. Es heißt aber vielmehr auch, dass irgendetwas zu Gott gehört, dass es irgendwie in besonderer Weise Gott zugehörig ist. Als ein Beispiel gibt es den Sabbat, den letzten Tag der Schöpfung. Da sagt Gott auch in der ersten Schöpfungserzählung in Genesis 2, Vers 3 lesen wir: Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Der Sabbat ist also irgendwie abgesondert, weil er in besonderer Weise zu Gott gehört, weil er für Gott da sein soll und besonders ist. Genauso wird das Volk Israel als heiliges Volk bezeichnet. Immer wieder sehen wir das, zum Beispiel hier in Exodus 19, Vers 6 steht: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also auch das Volk Israel ist irgendwie besonders, gehört zu Gott, Gott nimmt es in Anspruch für sich. Genau, und als drittes, als Beispiel noch der Heilige Geist. Wir singen das immer wieder, wir sagen den Heiligen Geist, steht auch dieses Wort heilig drin, weil dieser Geist irgendwie zu Gott gehört. Im Alten Testament wird er auch oft einfach als Geist Gottes bezeichnet. Also es ist der Geist, der zu Gott gehört oder in besonderer Weise mit Gott verbunden ist. Genau. Als drittes kann das Wort heilig auch noch so als Synonym für Reinheit benutzt werden. Also das Gegenteil von Unreinheit, Reinheit. Genau, da in diesem Kontext wird es auch oft benutzt. Und ja, mit diesen Grundbedeutungen wollen wir uns jetzt auf eine kleine Reise einfach durch die Bibel machen und mal schauen, was dieses ganze Konzept der Heiligkeit Gottes bedeutet und was das für uns bedeutet, für unser Gottesbild, für unsere Beziehung zu Gott. Und ich möchte dabei anfangen im dritten Buch Mose. Da geht es besonders stark einfach um die Heiligkeit Gottes. Eigentlich das ganze Buch beschreibt dieses Konzept und die Konsequenzen auch für das Volk Israel, was das bedeutet. Und programmatisch für dieses ganze Buch Levitikus, also das dritte Buch Mose, ist der Vers in Levitikus 19, Vers 2. Da steht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Gott sagt zu dem Volk, dass sie heilig sein sollen. Nicht nur, dass er heilig ist, sondern auch das Volk soll heilig sein. Was will er jetzt damit ausdrücken? Naja, zunächst, wir haben ja gesehen, das bedeutet auch, dass etwas einfach zu Gott gehört und zunächst ist also auch einfach mal ein großer Zuspruch. Gott kommt zu diesem kleinen, total unbedeutenden Volk, das irgendwie in der Wüste lebt, gerade aus Ägypten ausgezogen ist, die gar kein Zuhause haben, die total viele Kämpfe haben in der Wüste mit Hunger und Durst zu kämpfen haben, die irgendwie 40 Jahre in der Wüste unterwegs sind. Und Gott kommt zu ihnen und sagt, ihr seid besonders, ihr gehört zu mir, ihr seid mir total wichtig. Also es ist auf der einen Seite erstmal dieser Zuspruch, den Gott dem Volk gibt. Das ist allerdings irgendwie nur die eine Seite der Aussage. Auf der anderen Seite, die vielleicht erstmal auch viel größer scheint oder um die sich das ganze Buch dann auch irgendwie dreht, ist die Seite, ihr sollt heilig sein, als eine große Anforderung. Gott sagt auch, dass er selbst heilig ist und irgendwie scheint diese Heiligkeit von Gott erstmal gefährlich zu sein. Irgendwie passt es nicht so, dass wir zu Gott kommen, weil Gott heilig ist und diese Heiligkeit passt nicht zu der Unheiligkeit, dieser Unreinheit von den Menschen. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel eine sehr bekannte Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, wo Gott Mose begegnet. Da sagt Gott, dass Mose seine Schuhe ausziehen soll, weil er auf heiligem Grund ist. Also diese dreckigen Schuhe, die passen da nicht rein, die kann er da nicht anhaben, weil da zu sehr Gottes Heiligkeit ist und das nicht zusammenpasst. Oder auch, als Mose auf dem Berg Sinai ist und die 10 Gebote empfängt, muss das Volk irgendwie einen bestimmten Abstand von dem Berg haben, weil auf diesem Berg irgendwie Gottes Gegenwart ist und Gottes Heiligkeit ist. Und wenn das Volk zu nah da dran kommt, dann wird es gefährlich für das Volk. Oder auch in dem ganzen Aufbau vom Tempel im Alten Testament oder in dem Tempel Zeltheiligtum, das die Israeliten da bauen, ist so eine klare Trennung von hier ist ein heiliger Bereich, da ist irgendwie Gottes Gegenwart und da dürfen nur bestimmte Leute an bestimmten Zeiten rein. Es gibt das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester rein darf, weil Gottes Gegenwart da so stark ist und es sonst gefährlich ist, für die Leute da reinzugehen. Und wenn sich Menschen aus dem Volk nicht daran halten, dann sehen wir auch, dass es irgendwie schlimme Konsequenzen hat. So die Söhne von Aaron, also von Moses Bruder, die heißen Nadab und Abihu und die machen einmal irgendwie was Gott nicht gefällt. Die halten sich nicht ganz an die Vorgaben, die Gott ihm gibt in seinen Vorgaben bezüglich Opfer und müssen dann irgendwie sterben, weil sie zu sehr in Gottes Gegenwart kommen, ohne dass sie irgendwie die richtigen Opfer gemacht haben und damit eben nicht bereit sind für Gottes Gegenwart. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Gefahr ist, weil Gott irgendwie böse ist oder weil Gott irgendwie die Menschen nicht bei sich haben will, sondern vielmehr, weil es auch, oder es wird auch so beschrieben, weil diese Gegenwart zu gut ist, weil Gott einfach so gut ist und das nicht passt zu dieser schlechten Unreinheit und diesem Status der Menschen. Und ja, weil das so ist, fragen sich die Israeliten, wie sie denn heilig sein können, wie sie zu Gott kommen können, um vor Gott zu bestehen und in seiner Gegenheit nicht irgendwie zu vergehen, nicht sterben zu müssen. Und Gott gibt ihnen da das Heiligkeitsgesetz, also das ist genau im dritten Buch Mose sehr ausdrücklich beschrieben. In vielen Kapiteln wird haargenau erklärt, was das bedeutet und wie die Israeliten rein bleiben können, wie sie rein werden können, wenn sie sich verunreinigt haben. Also auch, wie sie heilig sein können. Also genau, hier ist wieder so Heiligkeit, Reinheit, ist so ein bisschen synonym verwendet. Ja gut, jetzt gibt Gott uns diese Richtlinien, also können wir uns einfach daran halten oder das Volk Israel könnte sich auch daran halten, dann sind wir heilig und haben gar kein Problem mehr mit der ganzen Sache. Oder vielleicht auch nicht. Naja, also theoretisch wird es vielleicht so funktionieren, allerdings sehen wir immer wieder, dass die Anforderung, die das ganze Gesetz in den 5 Büchern Mose und im Alten Testament einfach beschrieben werden, dass es zu viel ist und dass die Israeliten es gar nicht schaffen können, die einzuhalten, sich immer wieder von Gott abwenden. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja bei uns auch nicht immer anders. Wir schaffen es auch nicht immer, das zu tun, was Gott von uns will und sind nicht immer rein, heilig oder wie auch immer wir das beschreiben wollen und können dann anscheinend irgendwie nicht zu Gott kommen in unserer Unreinheit. Und genau, also da breitet sich also irgendwie beim Volk Israel breitet sich so eine Unreinheit aus. Also gerade bei so dieser rituellen Reinheit ist es sehr eindrücklich, einfach wird immer wieder beschrieben, wenn jemand etwas Unreines berührt oder irgendwie in Kontakt damit kommt, dann wird er selber unrein. Also diese Unreinheit breitet sich aus durch Berührung, man wird selbst unrein. Und genau, dann wird eben auch beschrieben, wie man dann wieder sich reinigen kann. Aber genau, diese Unreinheit breitet sich irgendwie beim Volk aus und es wird immer größer und es passt irgendwie nicht mehr mit der Gegenwart Gottes zusammen. Und Gott will auch nicht nur, dass wir auf rituelle Weise irgendwie rein sind, sondern auch auf eine moralische Art und Weise. Ein Vers aus dem Propheten Hosea beschreibt das ziemlich passend. Da steht in Hosea 6, Vers 6, Nächstenliebe will ich, keine Schlachtopfer. Gott sollt ihr erkennen, nicht Opferfeste feiern. Also eigentlich geht es Gott gar nicht in erster Linie um dieses Opfer und Reinheit auf ritueller Ebene, sondern vielmehr auch um Nächstenliebe, um dieses Zwischenmenschliche, diese moralische Ebene, dass wir das hinbekommen, gut schaffen, miteinander umzugehen. Und ja, genau, gar nicht so sehr um die Opfer und Rituale, die er ihnen auch irgendwie gibt, die in dieser Zeit einfach für das Volk verständlich waren. Genau, was Nächstenliebe und so bedeutet, habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, als ich hier war. Da erzählt Jesus ja auch einiges drüber, zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und gerade da, auf diesem zwischenmenschlichen Nächstenliebe, haben wir Menschen aber irgendwie immer wieder Probleme. Irgendwie klappt das auch nicht so. Thomas hat es gerade schon gesagt, wir sehen, es gibt Kriege auf dieser Welt. Menschen sind eher auf Macht aus und wollen ihr eigenes Wohl haben und eigene Sicherheit haben. Und da leidet oft das Zwischenmenschliche, die Nächstenliebe drunter. Also sind wir meistens auch nicht so heilig, wie Gott sich das wünscht und passen nicht in Gottes Gegenwart und in seine Heiligkeit. Also irgendwie hört sich diese Heiligkeit Gottes jetzt nicht so ermutigend oder schön an, sondern ja, wirklich eher beängstigend oder auch voll anspruchsvoll, als wenn wir irgendwas tun müssen, damit, dass wir zu Gott kommen dürfen. Und ja, die Geschichte in der Bibel zeigt auch, dass diese Anforderungen, die das ganze Gesetz fordert, dass man in die Nähe Gottes kommen darf, dass es nicht klappt, dass es nicht funktioniert. Und das Volk versagt immer wieder und hält sich nicht daran. Und sie können nicht mit Gott zusammenleben. Also was macht Gott jetzt? Will er überhaupt, dass wir ihm nahe kommen? Will er überhaupt, dass wir irgendwie in seine Nähe kommen dürfen? Dürfen wir uns ihm nahen oder ist Gott viel zu heilig und wir können diesen Anforderungen nicht genügen und können einfach nicht in Gottes Gegenwart kommen? Passt es vielleicht einfach gar nicht zusammen? Nein, vielmehr merkt Gott, dass es auch nicht so klappt und mit der Beziehung zwischen seinem Volk und ihm. Und er schickt immer wieder Propheten, Leute, die Missstände aufdecken, die dem Volk Israel zeigen, was sie falsch machen und die wieder auf die richtige Bahn bringen sollen und manchmal auch ganz neue Perspektiven einbringen und dieses Bild von Gott oder auch dieses Bild der Israeliten einfach verändern. Einer dieser Propheten heißt Jesaja und in einer Vision, die Jesaja hat, passiert ihm etwas sehr Besonderes. Er findet sich im Thronsaal Gottes wieder, also irgendwie direkt in Gottes Gegenwart. Da sind auch so Wesen mit 6 Flügeln, Seraphim heißen die, und die rufen auch heilig, heilig, heilig. Und Jesaja merkt, oh shit, ich bin hier direkt in der Gegenwart Gottes, ich unreiner Mensch. Und er bekommt total Angst, weil er weiß, er darf da eigentlich nicht sein. Für ihn ist es nicht möglich, in der Gegenwart Gottes zu sein. Er sagt da in Vers 5, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Also Jesaja bekommt total Angst, weil er in dieser Gegenwart ist und weiß, ich bin unrein, ich lebe mit diesem unreinen Volk zusammen und jetzt bin ich bei dem heiligen Gott. Ich werde hier wahrscheinlich sterben, das ist vielleicht mein Ende. Und dann kommt aber irgendwie was Besonderes. Eins dieser Wesen, dieser Seraphim, kommt zu ihm geflogen, nimmt ein Stück glühende Kohle vom Altar, also auch der Altar, der noch irgendwie dieses Heilige, wo die Opfer gebracht werden, beschreibt, nimmt ein Stück Kohle und dann passiert das Außergewöhnliche, der Seraphim berührt seine Lippen mit der Kohle, also die Lippen von Jesaja. Und anstatt dass irgendwie diese Heiligkeit von der Kohle jetzt Jesaja auslöscht oder vernichtet oder so, reinigt sie ihn und der Seraphim sagt zu ihm hier in Vers 7, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Also diese Heiligkeit Gottes vernichtet hier nicht Jesaja, sondern macht ihn rein, macht seine Unreinheit weg und seine Sünde ist verschwunden, seine Schuld ist vergeben. Also Jesaja wird durch die Heiligkeit Gottes, wird Jesaja selbst heilig. Und das passt überhaupt nicht zu dem Bild von Gottes Heiligkeit, was die Israeliten bis dahin irgendwie hatten und wie wir es vorher gesehen haben und stellt es komplett auf den Kopf. Und wahrscheinlich war es für die Israeliten auch erstmal unverständlich und die wussten gar nicht, was diese Vision jetzt bedeuten soll. Genau. Es gibt noch eine zweite Vision vom Propheten Hesekiel. die auch noch irgendwie in besonderer Weise die Heiligkeit ein bisschen auf den Kopf stellt. Auch Hesekiel sieht irgendwie den Tempel Gottes, der Tempel, der auch für die Heiligkeit Gottes einfach steht, wo Gottes Heiligkeit präsent ist. Und gerade das Innere des Tempels, da ist Gott eben mit seiner Gegenwart präsent und da ist das Heilige Gottes. Und wir lesen da Folgendes: Der Mann brachte mich zum Eingang des Tempels, unter der Türschwelle sprudelte Wasser hervor. Denn wenn der und dann in Vers 9, also ein bisschen später, wenn der Fluss ins Meer fließt, wird aus dem salzigen Meer wieder Süßwasser. Es wird viele Fische geben. Überall, wo der Fluss fließt, wird es von Lebewesen wimmeln. Ja, überall dort, wo der Fluss vorbeifließt, wird es Leben geben. Also aus diesem Tempel kommt irgendwie so ein Wasser raus. Da kommt etwas raus aus dem Tempel und dieses Wasser, was da rauskommt, verwandelt salziges Wasser in Süßwasser. Es können wieder Fische dort leben. Und überall, wo der Fluss fließt, wird es von Lebewesen wimmeln. Also dieses Wasser, was aus dem Tempel hinausströmt, bringt Leben. Also diese Heiligkeit, die in dem Tempel ist, die kommt da irgendwie raus und zerstört aber nicht diese unreine Welt, die Welt der Menschen, sondern macht die wieder lebendig. Sie erneuert, sie reinigt das Ganze und Leben kann wieder sprudeln und es ist total heilsam und erneuert, diese Heiligkeit, die da rauskommt aus dem Tempel. Also in diesen beiden Visionen der Propheten deutet sich irgendwie was an, was die Israeliten damals erstmal wohl schwer verstehen konnten, weil sie dieses Bild hatten von dieser gefährlichen Heiligkeit Gottes, die beängstigend ist, wo sie rein werden müssen, damit sie irgendwie damit in Kontakt treten können. Und wir haben das Glück, dass wir schon ein bisschen weiter wissen, was passiert und sehen, dass Gott uns tatsächlich ganz nahe kommt. Wie passiert das jetzt? Ja, für uns ist es keine große Überraschung mehr, aber es ist wirklich etwas Besonderes. Gott, der eigentlich so abgesondert, so einzigartig heilig ist, kommt als Mensch auf diese Welt. Also er kommt aus seiner Heiligkeit, wird Mensch und kommt auf diese Welt in Jesus. Und da kommt er uns ganz nahe. Er verlässt diese himmlische, perfekte, reine Wirklichkeit und kommt in unsere dreckige, unreine, unheilige Welt. Und irgendwie zerstört das nicht unsere Welt, sondern es macht etwas Besonderes hier. Und Jesus kommt auch den Menschen sehr nahe. Er isst mit ihnen, er reist mit ihnen, berührt sie und lebt voll auf Augenhöhe mit ihnen. Und in all dem ist jetzt nichts Gefährliches oder Beängstigendes. Nein, vielmehr ist Jesu Nähe und Berührung heilsam und erneuernd. Er scheut sich nicht, kranke oder unreine Menschen zu berühren, weil er Angst hat, dass er selbst unrein wird, wenn er sie berührt. Nein, auch wenn er kranke Menschen berührt, wenn er unreine Menschen berührt, Menschen, die irgendwie Aussatz haben, wo Leute sich sonst nicht getraut haben oder sie nicht berühren wollten, nicht in Kontakt mit ihnen kommen wollten, die berührt er. Und nicht Jesus wird selbst dadurch unrein, wie es irgendwie bei den Israeliten ist, wie sie es verstehen, sondern vielmehr breitet sich von Jesus aus etwas aus. So, Jesus hat irgendwie Gottes Heiligkeit in sich und die breitet sich aus und macht dadurch Menschen wieder rein und macht Menschen heil, heilt Menschen und verändert Menschen. Eine Geschichte, in der das auch noch besonders deutlich wird, finden wir in Lukas 8. Ich will die einfach mal kurz vorlesen, wird auch mitlesen, genau. Steht, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben, aber keiner hatte sie heilen können. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte einen Zipfel seines Mantels. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Keiner wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Meister, all die Leute umringen und bedrängen dich. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich habe doch gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Da wusste die Frau, dass sie es nicht verheimlichen konnte. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte. Und sie erzählte, wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Also hier ist eine Frau, die ist seit 12 Jahren krank, hat Blutungen und gilt damit dauerhaft als unrein, weil gerade Kontakt mit Blut ist einfach was, was unrein ist, was die Menschen unrein macht. Also darf sie auch niemanden berühren, um niemanden mit ihrer Unreinheit anzustecken oder das zu übertragen, diese Unreinheit. Niemand will sie berühren, damit sie selbst nicht unrein werden. Sie lebt irgendwie dauerhaft ohne jegliche körperliche Nähe. Also sie darf auch nicht mit anderen Menschen zusammenleben. Sie darf nicht in den Tempel, um in Gottes Gegenwart zu sein, weil sie eben dauerhaft unrein ist, weil sie blutet. Und jetzt kommt aber kommt Jesus in ihre Nähe. Jesu oder sie kommt zu Jesus und möchte ihn berühren, weil sie gehört hat, was seine Berührung bewirken kann. Und in dem Moment, wo sie Jesu Gewand berührt, breitet sich nicht ihre Unreinheit aus, sondern von Jesus geht eine Kraft aus, lesen wir da. Die Frau wird geheilt nach 12 Jahren der Isolation, nach Einsamkeit und Krankheit. Und ganz ähnlich wie in der Vision vom Jesaja mit der Kohle, breitet sie eben nicht die Unreinheit der Frau aus oder vernichtet sie irgendwie, oder sie wird irgendwie vernichtet durch die Heiligkeit von Jesus. Nein, vielmehr breitet sich die Heiligkeit von Jesus aus oder von Gott in Person von Jesus. Und dadurch wird die Frau geheilt. Also die Nähe zu Jesus ist überhaupt nicht gefährlich, sondern heilsam, weil sich seine Heiligkeit ausbreitet und Unreinheit entfernt und nicht vernichtet. Und zum Schluss möchte ich noch eine Stelle aus der Offenbarung mit euch teilen. Also aus dem letzten Buch der Bibel, wo irgendwie Johannes eine Vision hat, wie Gott sich das Leben vorstellt oder wie es in Zukunft werden soll. Und da ist eine ganz ähnliche Vision, wie es schon bei Hesekiel war. Und da steht in Offenbarung 22, die Verse 1 bis 2, der Engel zeigte ihm einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie Früchte hervor und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Wieder sehen wir, Gottes Heiligkeit kommt aus dem Tempel heraus, breitet sich aus und bringt Leben. Das ist Gottes Wunsch für diese Welt, dass seine Kraft, seine Liebe und seine Heiligkeit ausströmen können und die Welt erfüllen können. Nicht, dass wir irgendwie perfekt werden müssen, dass wir heilig werden müssen, um zu ihm zu kommen. Gott will zu uns kommen. Gott kommt aus dem Tempel heraus und seine Heiligkeit verändert und heilt. Also dürfen wir zu Gott kommen, egal ob wir uns gerade super heilig fühlen oder ob wir denken, wir sind gar nicht würdig, irgendwie in seine Gegenwart zu kommen, weil wir uns gerade total schlecht verhalten. Wir müssen keine Angst haben oder denken, dass wir uns erst verändern müssen, um irgendwie zu Gott kommen zu dürfen. Gott will Gemeinschaft mit uns haben, das zeigt er, weil er uns selbst so nahe kommt in Jesus. Er will uns berühren, uns verändern und uns heilen und unsere Unreinheiten wegnehmen durch seine Heiligkeit. Wenn wir jetzt also singen, heilig, 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 ja, dann ist das zum einen ein Lob für Gottes Größe, Kraft und Einzigkeit. Es beinhaltet aber eben auch diesen Zuspruch, dass wir zu ihm gehören und dass er seine Heiligkeit nicht für sich behalten will, sondern dass das ausströmt, dass es zu uns kommt und dass uns das heilig auch macht oder dass uns das verändert, uns heilt und uns berühren darf. Und so wird seine Heiligkeit einfach zur Heilsamkeit für uns.